Ansonsten begrüße ich sehr herzlich an dem schwarzen Montag und das Problem ist, ist immer nach dem Schlafen kommt die Ernüchterung, die richtige. Wir haben die Tagesordnung zugeschickt. Es ist ja keine Frage für mich von Wahlen für irgendwelche Parteien, sondern was da im Augenblick abläuft, weil man das nicht mehr im Griff hat. Ne? Weil sich das eskalieren kann und man weiß gar nicht, wo das dann hingeht. Ne? Also man hat selten so eine tiefe Interpretations- und Orientierungskrise erlebt, jedenfalls in der Nachkriegszeit. Ne? Das ist das Problem. Gut, also herzlich willkommen. Tagesordnung ist vorgelegt. Wer möchte dazu was sagen? Anmerkungen gibt es die? Das ist nicht der Fall. Dann fange ich direkt an mit Herrn Voges, der soll was zur Bilanz Wiederaufbereitung sagen.
Aufarbeitung, Entschuldigung. Das ist in dem bereits beschlossenen Leitbildteil, sollte noch ein Kastenbilanz der Wiederaufarbeitung eingefügt werden. Das hatte die Gruppe Leitbild so beschlossen auf Antrag von Frau Kotting-Uhl. Ich habe diesen Kasten jetzt gefertigt. Leider ist er etwas länger geworden als ursprünglich geplant, weil die Verhältnisse ein bisschen komplizierter sind. Es ist nicht nur das Plutonium aus der Wiederaufarbeitung zu MOX-Brennelementen verarbeitet worden, sondern auch ein Teil des Urans. Und das ist sozusagen bislang, gibt es darüber keine Statistik, sodass man ein bisschen rumrechnen musste auf Grundlagen von Zahlen, die das BMU uns geliefert hat. Es ist jetzt auch in dem Kasten eigentlich nur drin, wie viel von diesem Uran in deutschen Kernkraftwerken wieder zum Einsatz gekommen ist, denn über das Uran, was jetzt im Großen und Ganzen in Russland auf Halde liegt und nicht darüber gibt es in Deutschland eigentlich überhaupt keine Zahlen. Also es ist von den insgesamt knapp über 6.000 Tonnen Schwermetall, die in der Wiederaufarbeitung abgetrennt wurden, sind die 61,8 Tonnen Plutonium vollständig zu MOX-Brennelementen verarbeitet und die sollen auch bis spätestens Ende dieses Jahres insgesamt diese Brennelemente in Kernkraftwerke eingebracht worden sein. Das abgetrennte Uran wurde zu einem Siebtel zu neuen Brennelementen für deutsche Reaktoren verarbeitet. Dies ging nur über folgenden Weg. Es wurde ihm hoch angereichertes Uran aus der Produktion russischer Kernkraftwerke zugesetzt und so konnte ein Teil dieses Urans noch zu Brennelementen verarbeitet. Das ist der Inhalt dieses Kastens. Die Zahlen beruhen auf einer Auskunft des Bundes oder zwei Auskünften des Bundesumweltministeriums. Und da musste man sie sozusagen in entsprechende Form bringen.
Das heißt, an der Ausschreibung muss auch mathematische Kenntnisse haben.
Ja, Stefan. Ja, aber bitte Mikrofon nehmen, weil wir aufzeichnen.
Vielleicht vorweg noch kurz die Unterlage zu Tagesordnungspunkt 4 habe ich eben bei der Tagesordnung vergessen.
Welche?
Zu Tagesordnungspunkt 4, Prinzip Verantwortung.
Ja.
Ist die nochmal als Tischvorlage?
Nein, dazu muss man gleich noch was sagen.
Okay, ist gut. Dann ging es ja jetzt insbesondere um das Kapitel Wiederaufarbeitung. Im Grundsatz finde ich das einen sehr guten Ansatz. Das Thema ist in der Tat komplex. Ich würde es noch erweitern mit einer Frage zu dem Thema Kernbrennstoffe. Wer das jetzt liest, der stellt ja fest, dass dort in der Vergangenheit eben auch Abfallchargen, die ursprünglich aus Deutschland stammten, teilweise verbleiben in den Ländern, wo die Wiederaufarbeitung stattfindet und andere Chargen wieder zurückkommen. Was sehr schön wäre, wenn wir es hinbekämen, deutlich zu machen, wie viel Kilo Kernbrennstoffe dabei an welchem Ort verblieben sind. Die Daten liegen ja vollständig vor, weil ja im Rahmen der Safeguards-Regelung ist ja, sind ja die Kernbrennstoffe nicht Eigentum, sondern nicht im Eigentum, sondern im Besitz, soweit ich weiß, der jeweiligen Unternehmen. Und bei Euratom liegen die vollständigen Daten vor. Wenn man dort nochmal anfragen würde, um einmal sozusagen die Bilanz, was ist ins Ausland gegangen und was ist zurückgekommen und wo liegt es jetzt? Das könnte eine kleine Tabelle sein. Das wäre eine wunderbare Ergänzung.
Im Grunde genommen ist es nur bald kein Kasten mehr, da muss man ein Kapitel draus machen fast. Ne? Also ein Unterabschnitt. Ne?
Das taucht bisher nicht auf, Safeguards. Eben.
Ich sage ja, wenn man es hier mit... Nein, ich will schon den Text, nur die Bilanz der Wiederaufbereitung sollte man dann, glaube ich, das ist schon mehr, als das sprengt schon einen Kasten, einen normalen. Jörg Sommer.
Ja, das ist definitiv, vor allem, wenn man es so ergänzt, und das sollte man tun, mehr als einen Kasten, das ist ein Absatz. Und man braucht dann neben der Tabelle bei dieser Geschichte, wenn man verständlich werden will, auch vermutlich eine Grafik, wenn das nicht sowieso schon vorgesehen ist. Also diese Bewegungen erschließen sich aus dem Fließtext für den normalen Leser nur sehr schwierig. Ich weiß aber nicht, dass ich bei der Gelegenheit die Frage, in welchem Umfang überhaupt nachher am Ende grafische Gestaltung geplant ist, vergeben haben wir sie. Aber ich weiß nicht, ob ich da nachher praktisch einen Bericht habe. 300.
Also ob das Wiederaufarbeitungsuran insgesamt der Kontrolle der IAEA als unterliegt, weiß ich nicht und in welchem Umfang es da Zahlen gibt. Es ist so, dass die Auskunft vom BMU war, dass sozusagen diese von den insgesamt knapp 6.000 Tonnen konnte man dann errechnen anhand der zurückgelieferten Brennelemente, also sozusagen indirekt, dass davon ein Siebtel erneut zu deutschen Brennelementen verarbeitet worden ist und der Rest wurde als letztlich ja nicht als Abfall, sondern als Wertstoff von den deutschen EVUs verkauft an zum Teil an die, also zum größten Teil an die Betreiber der Wiederaufarbeitungsanlagen in La Hague und Sellafield und was die nun damit gemacht haben, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß auch nicht, ob inwieweit welche Preise da gezahlt worden sind. Das ist sozusagen dann immer Geschäftsgeheimnis. Es kann auch sein, dass es sozusagen Verkäufe sind, sage ich mal, für einen Dollar oder 50 Cent. Es kann sein, dass tatsächlich da erhebliche Marktpreise für gezahlt worden sind. Das hängt auch ab von vom Zeitpunkt, weil hat der Preis für Natururan ja erhebliche Ausschläge in diesen Jahrzehnten, um die es da geht. Und eins ist auch noch nicht berücksichtigt, in den ganz frühen Wiederaufarbeitungsverträgen war überhaupt keine Rücknahme von Kernbrennstoff vorgesehen. Das ist aber eine ganz geringe Menge. Das heißt, wenn man das alles jetzt sozusagen über dieses hinaus ausführen würde, dann hätte man, sage ich mal, nochmal Arbeit und die doppelte Menge Text.
Also das Interessante, mir ist bei der Durchsicht der jetzigen Dokumente nochmal aufgefallen, dass wir bislang im Grunde, wir hatten am Anfang über das Thema Abfallbilanzen gesprochen, wir hatten ja dann das NAPRO und wir haben jetzt zum Beispiel, wo es um Zwischenlager ging, wieder sozusagen Teilmengen, die dort genannt sind. Aber dort wird immer nur von Tonnen Schwermetall gesprochen. Und das lässt im Grunde keine genaue Definition der Abfälle zu. Weil wir müssen auch am Ende verhindern, dass sich ein Besitzer von Abfall am Ende des Abfalls entledigt und möglicherweise dabei Kosten umgeht. Das kriegen wir nur hin, wenn wir die genauen Abfallbilanzen der Kernbrennstoffe bei Euratom uns angucken. Also Euratom hat ja bis auf jedes Gramm eine Auflistung, wo, zu welchem Zeitpunkt, wie viel Kernbrennstoff liegt, in welcher Anlage, in welchem Zwischenlager, in welchem Kernkraftwerk. Das ist alles im öffentlichen Datenbestand, aber dort bislang nicht zugänglich. Aber für Zwecke der Endlagerung müsste das BFE Zugriff haben auf diese Zahlen, um feststellen zu können, ist jetzt tatsächlich alles in die Planung einbezogen. Und auch die Erfahrung mit diesem Verkauf sogenannten Wirtschaftsgutes, das ist ja in der Regel dieses angereicherte Uran gewesen, was eigentlich nicht verwertet wird, sondern was dann praktisch gegen eine Lagergebühr an Russland verkauft wurde, zum Beispiel von Frankreich und teilweise auch aus Gronau. Auch diese Sache kriegt man anders nicht in den Griff, glaube ich. Also es wäre vielleicht nicht, wir haben ja heute keinen Text. Ich glaube, es wäre nur schön, wenn wir ergänzen, vielleicht sagen, dass die Kommission bei Euratom anfragt und bittet, die Kernbrennstoffbilanzen sozusagen zur Verfügung zu stellen. Es wird da ein bisschen Aufregung auslösen, weil das bisher noch nie in der tiefen Schärfe sich angeguckt wurde, aber wenn man das jetzt vernünftig regelt, müsste man die Daten haben.
Also das ist verkauft. Steht ja hier auch drin. Bis auf einen Rest von 26,8 Tonnen, also 0,4% von dem Uran, ist es vollständig nicht mehr im Besitz der deutschen Energieversorgungsunternehmen. Das heißt, es gibt einen kleinen Rest und der Rest ist verkauft an die WAA-Betreiber beziehungsweise aus Frankreich dann nach Russland. Das heißt, man würde sich dann, müsste die Kommission, kann sie ja, sich darauf auf eine Rückabwicklung dieser Geschäfte verständigen. Also wenn man jetzt, es kommt ja auch nichts mehr dazu, weil die Wiederaufarbeitung ist ja
eine feste Größe,
ist ja im Großen und Ganzen, wenn ich das richtig sehe, ist ja abgeschlossen. Es ist ja nichts, das ist alles sozusagen jetzt Beschäftigung mit der Vergangenheit, diese Bilanz. Es wird nicht, es ist, also wenn ich das richtig sehe, ist, passiert da ja nichts mehr. Es geht ja nur noch um die Rücknahme der Abfälle und es gibt dann noch diesen kleinen Rest.
Ja, das ist schon Zukunft. Zum Beispiel weiß man dann, in welchem Castor wie viel Kilo Kernbrennstoff drin sind. Und das ist wichtig, um zum Beispiel zu berechnen, wie die Unterkritikalität von diesem Castor gewährleistet werden kann. Das ist heute alles in der Regel im öffentlichen Raum nicht bekannt.
Ich verstehe das jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich bin vielleicht zu...
Kernbrennstoff betrifft ja nur Plutonium und die kernwaffenfähigen Uranisotope, nicht das abgereicherte Uran. Und davon sozusagen eine exakte Bilanz zu kriegen.
Vom abgereicherten Uran?
Nee, von den Kernbrennstoffen. Also woraus man eine Bombe bauen kann. Die einerseits geeignet sind, eine Bombe zu bauen, wo man aus Proliferationsgründen wissen muss, dass nichts abgezweigt wird. Und wo andererseits gewährleistet sein muss, dass im Lager Unterkritikalität ausgeschlossen wird. Also dass nicht durch chemische Prozesse eine Summe von Metall zusammenkommt, was zu einer Kettenreaktion im Lager führen könnte.
Also es ist so, dass das bezieht sich jetzt nicht auf die Wiederaufarbeitung, sondern auf die abgebrannten Brennelemente oder worauf. Weil in den Abfällen, die Deutschland aus der Wiederaufarbeitung zurückbekommen hat, sind ja die Kernbrennstoffe abgetrennt. Und es war jetzt in diesem Kasten die Frage zu beantworten, was ist mit diesen Kernbrennstoffen, die in der Wiederaufarbeitung abgetrennt worden, passiert. Und da kann man sagen, sie sind zum Teil wieder zu Brennelementen verarbeitet und auf diesem Weg nach Deutschland zurückgekommen und werden dann hinterher wieder in deutschen Brennelementlagern landen, in den Brennelementen, die zur direkten Endlagerung vorgesehen worden ist. Und der Teil, der nicht zu deutschen Brennelementen verarbeitet worden ist, ist verkauft worden ins Ausland. Und zwar schon vor, bis auf einen kleinen Rest von 26 Tonnen, der offensichtlich noch in Sellafield liegt oder am 31. Dezember 2014 lag, was da jetzt, ob das überhaupt da noch ist, weiß ich nicht. Und alle anderen Kernbrennstoffe sozusagen, die sind ja jetzt wieder hier. In den Mischoxidbrennelementen und in diesen Brennelementen aus deutschem und russischem Waffenuran. Ja. Also ich will jetzt nicht
mir
da argumentieren. Aber
nee, mir geht es um die Differenzierung zwischen dem, was nach, ich glaube, § 2 Atomgesetz als Kernbrennstoff gilt und dem, was als sonstiger radioaktiver Abfall gilt. Ja, in § 2 gibt es diese Begriffsbestimmung. Das ist Plutonium 239, 241 und die Uranisotope 235 und 233. Das ist das kernwaffenfähige Material. Und darüber hat Euratom eine grammgenaue Bilanz. Und darüber hinaus...
Nicht Wien?
Ich glaube Euratom in Buchen. Vielleicht liegt das in Wien, aber...
Ja, kaum Wien.
Könnte auch sein. Und das ist aber nur eine Teilmenge von dem, was jetzt hier als Uran, man müsste im Grunde mal schreiben, 26,8 Tonnen abgetrenntes Uran, davon so und so viel Kilo Kernbrennstoffe nach § 2.1 Atomgesetz. Dann kriegt man erst die Mengenbilanzen richtig.
Ja, aber das, darüber wird es...
Es gibt die alle, die Daten. Wir müssen sie nur, die Daten gibt es alle, wir müssen sie nur einmal
anfordern. Ich will es ganz klar sagen, ich bin nicht imstande, diese Arbeit zu übernehmen. Dann müsste die Kommission einen Gutachter beauftragen. Also ich kann das einfach nicht. Ich kenne mich damit.
Habt ihr da eine Arbeitsgruppe 3 darüber geredet?
Ja, das Papier von Herrn Blut, was sagt, eine Verständigung herbeiführt, wie man sozusagen die Eigenschaften, die Inhalte genau spezifiziert. Man muss ja wissen, zum Beispiel, wenn wir jetzt reden über Castor oder Pollux-Einlagen und die Frage, wie viel Wärme entwickeln die, über welchen Zeitraum, da muss ich wissen, welche Nuklide sind da drin, weil von den Nukliden leite ich ab, wie viel Temperatur die entwickeln. Und da hilft mir sozusagen diese Schwermetallangabe nicht. Aber jetzt für diese Zwecke, ich finde den Text gut. Ich würde nur ergänzend einen Brief an die zuständige Stelle bei Euratom schreiben und sagen, wir bitten um die Übermittlung der Kernbrennstoffbilanzen, um die in unserem Bericht ergänzen zu können.
Ja, aber wo soll die denn jetzt rein? Also um diese 26 Tonnen weiter zu differenzieren oder...
Ich habe das verstanden allgemein jetzt.
5.900 Tonnen Uran, ja. Also da soll man dann fragen, wie viel Uran-235, also die verschiedenen Isotope da reinschreiben.
Also ich habe das so verstanden, dass man nicht nur sozusagen eine Mengenangabe haben möchte, sondern auch eine qualitative Angabe. Und die Frage, ob man das als Kasten machen kann oder als Grafik, als Übersicht, das weiß ich jetzt nicht. Von wo das ist. Ich denke, über diese Fragen gibt es so genaue Untersuchungen, da müsste man noch relativ leicht rankommen, wenn sie wollen.
Es gibt dazu keine Untersuchungen.
Ja, dann finde ich das ja ein
überhaupt
starkes Stück.
Keine.
Dann finde ich das ja eigentlich ein interessantes Stück.
Einfach deswegen, weil hier sind ja auch verschiedene Interessen. Niemand will daran rühren, dass es sozusagen letztendlich hier die Umdeklarierung von Abfall zu Wirtschaftsgut in gewisser möglicherweise geben könnte. Und es gibt weder von den deutschen Behörden ein Interesse, sozusagen irgendwas da zurückzuholen, was man jetzt nun mal los ist. Und insofern gibt es da einfach nur Schätzungen, jedenfalls meines Wissens.
Herr Jörg Sommer, dann eher dort.
Ja, also ich schließe mich da Stefan Wenzel, der Text ist gut, an dem gibt es nicht viel zu kritisieren, aber er wirft eben Fragen auf, unter anderem diese Fragen. Und entweder wir können die beantworten oder wir müssen... müssen sagen, die Daten liegen unseres Wissens da und da, wir haben sie aber nicht, was ich dann eher peinlich fände. Oder wir müssen sagen, diese Daten haben wir nicht, sind nicht bekannt, irgendwo nicht erhoben. Diese Fragen müssen wir in irgendeiner Form beantworten, die sich da ergeben aus dem Text.
Tja, gut. Ich möchte gerne jetzt genau wissen, welche Fragen das sind, damit ich die auch beantworten kann.
Ich würde mal sagen, dann, dass man bei den Passagen,
wo entweder Schwermetall oder Tonnen Uran genannt sind, dass man dort in Klammern auch angibt, wie viel davon Kernbrennstoff nach § 2 Absatz 1 Atomgesetz ist. Also im Grunde das waffenfähige Material, was aber sozusagen auch extrem lange Halbwertszeiten hat. Und das ist eben auch entscheidend für die Unterkritikalität, weil wenn da zu viel auf einem Haufen ist, kann es eben wieder eine Kettenreaktion im Lager geben.
Ja, aber nichts von dem, was hier erwähnt wird, kommt in ein deutsches Endlager. Sondern das Einzige, was ins Endlager kommt, sind die Glaskokillen. Und da ist ja das nicht drin.
Doch.
Der Kernbrennstoff, der ist ja abgetrennt.
Nee.
Bis auf einen kleinen, minimalen Rest.
Also wenn Kernbrennstoff ist es, wenn es mehr als 15 Gramm von diesen Isotopen enthält, dann ist es Kernbrennstoff. Wenn in einem Castor mehr als 15 Gramm drin ist, enthält er Kernbrennstoff und damit gilt ein völlig anderes Rechtsregime bei der Genehmigung.
Gramm ist sicherlich in diesen.
Gut, wir gucken. Ne? Notfalls müssen wir da schnell nicht nochmal jemanden beauftragen. Gibt es weitere Anmerkungen zu dem Text Bilanz der Wiederaufbereitung? Das ist nicht der Fall. Dann Handlungszwang. Also nee, Ende der Produktion radioaktiver Abfallstoffe. Das ist die Drucksache 188. Ja.
Da hätte ich eine Frage, und zwar ist es ja vor allen Dingen eine Auflistung der Abfälle und von Zahlen und inwieweit man das jetzt mit der Abfallbilanz verknüpfen wird. Um Doppelung zu vermeiden.
Ja, bitte. Ja, also da hatte ich mir auch schon Gedanken gemacht. Ich würde sagen, man könnte einfach die Abfallbilanz in der Gliederung verschieben und das sozusagen dann entweder als Punkt 226 oder als Punkt 2.4, wenn Herr Sommer bereit wäre, auf den Punkt 2.3 oder als Punkt 2.3 zu machen, wenn Herr Sommer den Grundsätze als Punkt 2.4 machen würde.
Wie Sie das schütteln, da bin ich
schon. Nein, das könnte man da, man so könnte, man könnte es sozusagen vielleicht dahinter gleich im Anschluss setzen und dann hätte man keine Doppelung.
Ja. Soll dazu erstmal ein paar Erklärungen gegeben werden oder ist alles klar?
Ja, ich kann da.
Mach mal bitte ein paar Erklärungen.
Ja. Also, dieses Ende der Produktion radioaktiver Abfallstoffe. Da hatte ich versucht, sozusagen zu trennen zwischen den radioaktiven Abfallstoffen, die jetzt direkt auf die Stromerzeugung zurückgehen und dann die Abfallstoffe, die auch nach Ende der Stromerzeugung noch anfallen. Jetzt sehen Sie gleich in Zeile 3 dieses Wort auch weitgehend die Produktion. Es würde mit dem Ende der Stromerzeugung aus aus Kernkraft auch weitgehend die Produktion radioaktiver Abfallstoffe ändern, die auf diese Stromerzeugung zurückgehen. Da möchte ich Sie aufmerksam machen auf das Wort weitgehend. Das steht an dieser Stelle wegen der Urananreicherung, weil es eben einen Punkt gibt, wo noch weiter Abfälle mit Bezug zur Kernenergie in Deutschland produziert werden. Darum steht dort dieses Wort weitgehend. Es ist nicht ganz schön, aber es ist eben wahr. Dann habe ich versucht darzustellen, im Weiteren, dass diese dann im Jahr 2022 letztlich physisch bereits alle Abfälle vorhanden sind, die auf die Stromerzeugung zurückgehen, aber eben zum großen Teil eben noch in Abklingbecken als Gebäude und so weiter und so fort. Die sind schon da, werden dann nicht mehr vermehrt, aber sie müssen noch in eine endlagerfähige Form gebracht werden. Alles immer mit Ausnahme dieser Abfälle aus der Urananreicherung. Und im Weiteren habe ich dann bestimmt, wie viele Abfälle noch anfallen werden, die nicht auf die Stromerzeugung zurückgehen. Und das sind etwa 300 bis 350 Kubikmeter pro Jahr. Das finden Sie unter 2243. Dass man sagen kann, dass es etwa 1000 Jahre dann dauern würde, um noch einmal allein auf Grundlage dessen, was an radioaktiven Abfällen erzeugt wird, die keinen Bezug zur Stromerzeugung haben, die gibt es dann noch, aber es würde sozusagen ungefähr 1000 Jahre dauern, bis man erneut ein Endlager von der Größe Schach-Konrad damit füllen würde. Ansonsten habe ich jeweils geschaut, wie viel an den unterschiedlichen Arten von Abfällen da jeweils noch auf diesen Zeitraum entfallen, der jetzt zwischen Mitte 2016 und dem tatsächlichen Ende der Stromerzeugung liegen. Und da war das eben sozusagen war unterschiedlich. Also bei den Schwachwärme entwickelnden Abfällen ist es sozusagen deren Menge erhöht sich weniger als 1%. Dann habe ich das geguckt für die Betriebsabfälle und dann geschaut für die hochradioaktiven Abfallstoffe. Und da ist es doch noch ein bei den Brennelementen, die zur direkten Anlagerung vorgesehen sind, erhöht sich doch durch diese Restlaufzeiten diese Menge noch um etwa 8%. Das ist der relativ größte Wert. Das liegt natürlich daran, dass es bei den erstmal, dass man heute sehr viel größere Reaktoren hat als in der Anfangszeit der Nutzung der Kernenergie. Und dann liegt es eben auch daran, dass alle Abfälle, die bei der Wiederaufarbeitung angefallen sind, sozusagen im Großen und Ganzen außer Landes gegangen sind. Darum erhöht sich in diesem Punkt das ein bisschen mehr. Das ist sozusagen letztendlich eine Auflistung von Zahlen, die das Bundesumweltministerium geliefert hat. Und dann gibt es, wie gesagt, noch die Abfälle aus der Urananreicherung, bei denen es große Unsicherheiten gibt, weil die Frage, ob das nun tatsächlich Wirtschaftsgut und Abfallstoffe sind, das hängt vom Weltmarktpreis ab. Es ist sozusagen eine Prognose, die man seriöserweise nicht machen kann. Und es gibt eben nur diese Zahl bis zu 100.000 Kubikmeter. Und das ist eine gegriffene Zahl, für die es letztendlich auch keinen Zeitraum gibt, weil man ja auch nicht weiß, wie lange dieses Unternehmen, was eine unbefristete Betriebsgenehmigung hat, noch existiert. Das ist, da kann man eigentlich gar nichts, seriöserweise nichts zu sagen.
Herr Grunwald.
Vielleicht wissen wir. Ich denke, da sollte ein paar Beispiele 2243 nehmen.
von Sternmetall kommt hier auch das öffentliche Feld, ist ja viel klarer Begriff zu. Ein zu allgemeiner Oberbegriff, da gibt es da eine präzisere Bezeichnung.
Ja, kann man letztendlich könnte man natürlich sagen, Uran, Plutonium und
oder man macht einen Kasten.
Thorium. Also das ist man eben
einen Kasten, erklärenden Kasten. Also eine Fußnote oder was, ne?
Es ist eben entnommen aus den, also es ist die Statistik, die das BMU hat.
Ja, ist ne? Klar. Stefan Wenzel. Draufdrücken.
Ich denke, wir sollten grundsätzlich jetzt in diesem Teil ist öfter von schwach wärmeentwickelndem Abfall. Das ist ja eigentlich die alte Definition für LAW und MAW. Und wir sind aber beim Gesetz insgesamt ja in die neue Definition übergegangen, weil wir die Kommission ja auch genannt haben, Kommission zur Suche nach einem Lager für hochradioaktiven Müll. Und das entsprechende Gegenstück wäre ja schwach- und mittelradioaktiver Müll. Und wir haben damit diese alte Bezeichnung, wärmeentwickelnd und nicht wärmeentwickelnd, hinter uns gelassen, weil das immer eine rein auf Salz bezogene Definition von Atommüll war. Deswegen würde ich gern überall, wo schwach wärmeentwickelnd steht, stattdessen schwach- und mittelradioaktiver Müll schreiben. Das wäre ein Vorschlag. Der zweite Vorschlag wäre, dass dann da, wo Kernbrennstoff steht, wo Schwermetall steht, dass wir einfach die Definition aus dem Atomgesetz nehmen, nach § 2 Begriffsbestimmung. Das wäre praktisch Kernbrennstoffe und sonstige radioaktive Stoffe. Man kann Schwermetall ja immer in diese beiden Kategorien einteilen. Und dann haben wir sozusagen eine exakte Definition.
Aber trennen kann ich das nicht, weil ich habe die Statistik.
Ja, aber das BMU muss das haben oder die...
Ich kann nur sagen, ich habe eine umfangreiche Anfrage an das BMU gestartet. Die haben ungefähr 8 Wochen gebraucht. Und ich fürchte, wenn ich das jetzt nochmal mache, dann werden wir in die
Sommerpause kommen.
Also ich will das nicht.
Ich weiß um die Schwierigkeiten und ich weiß auch um die Widerstände. Deswegen insistiere ich da ein bisschen, weil es möglicherweise auch nochmal ein Gutachten wert wäre, weil es am Ende nur um Zahlen geht. Es geht darum, das haben die auch im NAPRO nicht gemacht, da haben sie auch immer von Schwermetall und 3 verschiedene Bezeichnungen durcheinander und alle unklar. Aber im Atomgesetz ist eigentlich ganz genau geregelt, im ersten Satz, sonstige radioaktive Stoffe und Kernbrennstoffe. Und darum geht's. Und das müssen wir hinterher immer wissen, wie viel da drin ist. Aber es will keiner so weit öffentlich ins Schaufenster hängen bisher. Aber ich denke, das stünde uns gut zu Gesicht.
Ja, ich also das hätte man vor zwei Jahren müssen.
Ja, das habe ich ja ganz am Anfang habe ich gesagt, wir müssen sagen, was in dem Müll eigentlich drin ist. Dann hieß es immer, das braucht man nicht zu wissen. Aber das ist falsch. Und das wären sozusagen mein... Ja, weil die Eigenschaften des Mülls davon abhängen, was da drin ist.
Ja, das ist mir klar, aber warum blockieren die das so? Es müsste eigentlich im Interesse des BMU sein, da Klarheit zu schaffen.
Die EVU sagen, das sei ihr Geschäftsgeheimnis. Das hängt da mit der Konzipierung von Behältern zusammen, mit der Zwischenlagerung, mit der Wärmeentwicklung. Da, ne? Und je nachdem, wie sich das entwickelt, wie lange muss man unter Kritikalität im Lager gewährleisten, sind möglicherweise Mehrkosten von einigen Milliarden Euro mit verbunden.
Aber nehmen wir mal an, wir würden als Kriterium sagen, wir wollen die Wärmeentwicklung begrenzen, als sozusagen Oberbegriff. Dann müssen wir doch genau wissen, was da drin ist. Also insofern verstehe ich das nicht ganz. Insofern ist es doch eine elementare Frage.
Also eigentlich braucht man nur beim BMUB sagen, bitte liefert uns die Zahlen entsprechend der Definition der Begriffsbestimmung aus § 2 Atomgesetz.
Dann können wir das doch heute bei der Sitzung machen. Ich will da nicht immer hier dem...
Nein, ich würde das auch heute bei der Sitzung machen.
Also ich will das auch mal sagen, er bemüht sich da gegenüber dem Herrn Hart immer wie verrückt, aber das ist nicht so ganz einfach mit dem Ministerium. weil die natürlich auch ihre Rolle spielen wollen.
Das wurde nicht zu erzählen in der Kommissionssitzung.
Ja, das sage ich ja. Ich werde das nachher in der Kommissionssitzung mal ansprechen. Ja,
ist hinten hinreichend unkonkret wieder, ne?
Nein, also, hinten ist. Also ich finde es jedenfalls auch eine zentrale Frage, wenn genauer zu wissen, welche Form von radioaktivem Abfall es da ist, nicht? Vielleicht der Grund, weil sagen Sie auch nochmal, sehen Sie überhaupt noch eine realistische Chance, die Aufarbeitung der schwach- und mittelradioaktiven Abfälle mit in den Bericht reinzukriegen?
Ganz hinten ist die Frage der Wärme.
Wir haben ja im Grunde genommen eine Konzentration auf die Hochradioaktiven. Und mit dem NAPRO haben wir ja diese Öffnung gehabt. Sehen Sie das überhaupt noch als realistisch an?
Ach, die AG3 hat es ja auf der Agenda.
Ja. Das weiß ich, aber halten Sie es für realistisch?
Wir werden ein paar Hinweise geben, aber das wird den Detaillierungsgrad halt notwendigerweise beschränken müssen, zumal die Angaben über den Zustand der Abfälle ja doch sehr rudimentär sind.
Kann man vielleicht eventuell überlegen, ob man, sagen wir mal, 2, 3 Leute beauftragt, die jetzt nicht in der Kommission sind, ein bisschen Luft haben, ein bisschen Zeit haben, dass die sowas vorbereiten? Denn, also, Entschuldigung, ich will nur nicht. Also abgesehen halt, dass ich es in der Sache für wichtig halte, aber ich möchte auch nicht, dass am Ende so der Eindruck entsteht, weil das vom BMU kam, hätte man das nicht gemacht oder auch umgekehrt. Ne? Rechnen Sie doch mal darüber, ob der nicht, sagen wir mal, 2, 3 Leute kennt, die da mal ein bisschen vorbereiten können. Denn wenn da am Ende nur steht, sagen wir mal, auf einer Seite, was man noch zu tun hätte, das ist ja alles schön und gut, aber das ist ein bisschen komisch. Ja, das wäre schön. So, jetzt bitte nochmal. Wir machen das jetzt so, ne? Dass, wenn der Punkt aufgerufen wird, Stefan Wenzel nicht den Verfasser des Textes, sondern das BMU fragt, ob die nicht liefern könnten. Und dann wollen wir mal hören. Und dann sagen wir als Kommission, das halten wir für sinnvoll. Ne? Und zwar möglichst schnell.
Ich kann das gerne dann.
Das zieht sich nicht nur durch diesen Text, das ist in allen möglichen Texten.
Ja, ist ja das Grundproblem ist ja klar. Ich verstehe nur nicht die Taktik, die dahinter steht, denn als BMUB würde ich da offen fahren. Verstehe ich nicht, aber gut.
So.
Gut. Dann weiter zu dem Papier noch.
Ja, jetzt geht es um den Punkt 225, Handlungszwang Zwischenlager. Da habe ich ungefähr Folgendes gemacht. Da habe ich erstens aufgelistet, wie lange die Genehmigung für die Zwischenlager, beziehungsweise in einem Fall auch für die Behälter, weil das in einem Fall die 40 Jahre, auf die die Genehmigung befristet sind, bei den Behältern schneller erreicht wird. Ansonsten ist das Ende immer durch die Zwischenlagergenehmigung, also die Genehmigung der Anlage, ist die Befristung dann gegeben, habe ich aufgelistet, wie lange die Genehmigungen laufen und dann darauf hingewiesen, dass es möglicherweise eine Lücke geben wird zwischen dem Ablauf dieser Zwischenlagergenehmigung und dem Zeitpunkt, an dem ein Endlager zur Verfügung steht. Da habe ich mich gerichtet nach der AG3, die ja immer gesagt hat, ungefähr im Jahre 2050 könnten die Einlagerungen beginnen, die Genehmigungen laufen etwas früher ab. Und dann ist eben auch die Frage, was man für in dieser Zwischenzeit tut. Dann habe ich ohne eine Empfehlung geben zu wollen, gesagt, dass es da verschiedene Ziele gibt, die man beachten muss und das sozusagen als Zielkonflikt beschrieben, dass man einerseits ist man gegenüber den Anwohnern der Zwischenlager und den Standortkommunen im Wort, auf der anderen Seite ist es möglicherweise ungünstig, wenn man jetzt für mehrere Jahre alle hochradioaktiven Abfälle bereits am Standort des Endlagers konzentriert, ohne dass die gleich unter die Erde gebracht werden können. Also da ergibt sich eben ein Zeitraum von 4, 5 Jahren, wenn man jetzt sagt, also im Jahr 2047 laufen die letzten Zwischenlagergenehmigungen ab, das Endlager steht dann 2050 zur Verfügung, dann hätte man eben zumindest mehrere Jahre, wo am Endlagerstandort ungefähr 1900 Castor-Behälter stehen würden, die dann man erst nach einigen Jahren dann nach und nach unter die Erde bringen könnte. Das ist eben die Frage, ob jedenfalls besteht die Gefahr, dass das die Frage, ob dieser Standort geeignet ist oder nicht, in den Hintergrund drängen könnte und die Leute nur sagen, wir wollen das hier diesen Atommüll nicht haben. Das ist eben sozusagen ein zweiter Zielkonflikt. Und dann ist noch darauf verwiesen, was auf die Diskussion, die es zu diesem Punkt in der Kommission gegeben hat. Das war einmal die Frage Brunsbüttel und dann die Frage der Abfälle in Jülich. Das ist aber nur sozusagen, sind die Debatten kurz wiedergegeben. Eine Empfehlung, wie man mit diesem Handlungszwang umgeht, enthalten diese zweieinhalb oder drei oder vier Seiten, viereinhalb Seiten nicht. Es ist sozusagen eine Beschreibung der Lage. Ich kann auch mehr nicht leisten, da müssten Sie sich jetzt überlegen, was Sie dazu sagen wollen.
Wir fangen an. Stefan Wenzel, dann Judith, dann Grunwald. Mikrofon und dann Herr Sommer. Mikrofon.
Zu dem Kapitel oder zu dem Thema haben wir ja auch noch die Vorlage aus der AG 3. Die hat die Nummer jetzt 177a.
Ja.
Kapitel 563, notwendige Zwischenlagerung vor der Endlagerung. Und das überschneidet sich im Grunde jetzt mit dem Teil. Und deswegen würde ich jetzt ungern für dieses 225 sozusagen einen neuen Text aufsetzen, der nicht mit dem Diskussionsstand zusammengeführt wurde. Wobei der Text unter 563 enthält beispielsweise nicht diese Tabellen, also hier sind eine Reihe von interessanten Informationen drin, die in dem 563 nicht drin sind. In dem 563 ist aber dafür eine Auseinandersetzung drin mit der Frage, was ist notwendige Zwischenlagerung und was ist konsolidierte Zwischenlagerung. Wir haben ja da auch sehr lange mit der Frage uns beschäftigt, wie geht man mit diesem Vorschlag aus dem NAPRO zum Eingangslager um? Schafft man dort nicht möglicherweise Fakten, bevor eigentlich rechtskräftig über die Errichtung des Endlagers entschieden wird? Will man bei den 16 Zwischenlagern bleiben oder kommt man zu einer konsolidierten Zwischenlagerung an 3 bis 5 Standorten anstelle eines Bereitstellungslagers, wie es das NAPRO vorgesehen hat. Diese Fragen werden dort diskutiert und deswegen müsste man eigentlich diesen Text verschneiden mit dem Text von 563. Das wäre eine Anregung. Und die zweite wäre nochmal die Frage in der Seite 7, dritter Absatz von oben. Da ist die Rede, dass bereits im Jahr 2024 Genehmigungen zur Aufbewahrung von Castor-Behältern auslaufen.
Vielleicht ist da ein Tipp.
Das 34 ist 34,
ne? 34 muss man sagen.
34. Okay, dann ist das. War das nur ein Tippfehler?
Wo steht es?
Seite 7, dritter Absatz von oben, vorletzte Zeile.
Seite 7. Dritter Absatz von Ihnen.
Eine verschiedene. Das ist ein anderer. Das ist der mit Anmerkung.
Original ist es anders. Achso, hier ist es Seite 9.
Ja. Seite 9, zweiter Absatz.
Achso, das ist ein Tippfehler. Das ist falsch.
34, das war die Zahl, die bei mir im Kopf geblieben ist.
Ja, so. Das ist auch richtig.
Und dann, was ich eine sehr interessante Information fand, dass in Ahaus die Behälter schon 2032 auslaufen, aber das Lager eine Genehmigung bis 2036 hat.
Ja, weil die ist offensichtlich vorher beladen sind, bevor das, also da geht es um nicht um alle, sondern es geht um einen Teil. Und das sind diese, wenn ich das richtig jetzt im Kopf habe, diese Hochtemperatur, THTR, Brennelemente, die müssen schon vor der Inbetriebnahme des Lagers beladen worden sein.
So. Und das ist nur in Ahaus der
das
Fall?
Ist in, das hatte ich ja gesagt, das ist in einem Fall ist das so, dass die 40-Jahres-Grenze durch die Behältergenehmigung erreicht wird. Das ist in diesem Fall bei diesen Brennelementen so und ansonsten gilt es immer, wurden die Behälter erst beladen, wenn die Genehmigung für das Zwischenlager bereits erteilt war und dann wird die 40-Jahres-Grenze anders erreicht. Ja, hier ist wieder eine Tippfehler. Weg.
So, Herr Grunwald, danke Judith.
Ja.
Ja.
Das streichen wir. Also sozusagen die Seiten 7 und 8, oder bei Ihnen ist es, kommt drauf an, wir haben das ja zweimal, das einfach streichen. Das kann man sehr gut kürzen. Und die Frage ist jetzt, was passiert mit diesen beiden, mit den aufgeführten Zielkonflikten? Da ist ja, das ist, es ist ja sozusagen ist jetzt in dem Teil Ausgangspunkt für die Kommissionsarbeit und da sind am Ende sind diese sozusagen Zielkonflikte benannt, die zu berücksichtigen sind, ohne dass es jetzt letztendlich überhaupt zu einer Entscheidung dort kommt. Und das wäre dann, müsste man dann einfach schreiben, siehe Kapitel so und so. Ist die Frage, ob das da verbleiben soll.
So kann ich mir das gut tun. So kann ich mir das Verhältnis der beiden Kapitel nicht vorstellen.
Ja, ja. Mache ich entsprechend.
Judith.
Ja, genau. Eigentlich würde ich mich auch dem anschließen, dass die beiden Kapitel zusammengebracht werden müssen. Plus, ich hatte so ein bisschen beim Lesen habe ich mir eine strukturelle Frage gestellt, die aber dann eben auch weiter hinten verortet werden könnte, nachdem, wie wir es gerade besprochen haben, dass man tatsächlich die Option, die es gibt, also wir haben das Problem mit der Zwischenlagerung, was wäre, wenn wir die so und so lang verlängern, was wäre, wenn es zentrale Zwischenlager gibt, was wäre, wenn es dieses Eingangslager gibt, dass man das tatsächlich ganz strikt als Option auflistet, die es im Umgang mit diesem Problem gibt und wo man dann eben auch die jeweiligen dabei auftretenden Probleme und Zielkonflikte aufzieht. Also, dass das noch ein bisschen systematischer ist, dass es dafür eigentlich im Moment drei Lösungen geben könnte für dieses Problem, das wir da haben, die eben alle wieder Probleme mit sich bringen. Und insbesondere habe ich mich bei der Frage Eingangslager BMUB habe ich mich gefragt, wenn das NAPRO vorschlägt, mit der ersten Teilerrichtungsgenehmigung könnte das, also könnten die Behälter da hingebracht werden, wie viel Zeit vergeht denn überhaupt zwischen der Teilerrichtungsgenehmigung und der endgültigen Lagergenehmigung? Also geht es da um 5-Jahres-Zeitraum oder um 10-Jahres-Zeitraum? Das macht ja für die Frage, wie ich so ein Eingangslager bewerte, vielleicht auch nochmal einen Unterschied. Also
10 Jahre.
19 Jahre.
Nach AG 3.
Okay.
Ja, zusammen.
Ja.
So.
Ja, also im Grunde haben wir das glaube ich, schon gelöst. Es muss hinten, es muss sich auf hinten beziehen. Es muss sich vorne konzentrieren auf die Ausgangsbedingungen. Und die Zielkonflikte, glaube ich, kann man sogar noch kompakter fassen. Also man muss sie da benennen, völlig richtig, aber man kann sie, glaube ich, noch kompakter fassen. Aber genau dieser Zielkonflikt, dass wir also aus Beteiligungsgründen auch, was er hier sehr gut zwar angedeutet hat, aber kann man vielleicht noch klarer schreiben, dass wenn natürlich sehr früh da ein Lager entsteht, wo wir noch beteiligen zu der Frage Einrichtung Endlager, das natürlich nochmal eine andere Drucksituation ergeben kann. Und dieser Zielkonflikt, den sollte man fast noch klarer formulieren. Das heißt nicht, dass man ihn vielleicht kann man ihn am Ende nicht vermeiden, aber man muss ihn an der Stelle klarer formulieren. Und ihr arbeitet euch dann ja hinten daran ab, ihr Arbeitsgruppendreiler an dem Thema.
Nochmal Stefan Wente.
Ja, wenn man die beiden Kapitel hier liest aus 225 und 563, dann, ja, beide enthalten sehr spannende Aspekte, die sich lohnen zusammenzuführen, denke ich. Was nochmal, beide, und das war ja auch in der AG3 eine Diskussion, da gab es einige, die sagten, ja, das Problem taucht irgendwann in der Zukunft auf, wir denken darüber nach, wenn die Zukunft gekommen ist. Und andere haben gesagt, nee, das Problem müssen wir heute klären. Und wenn man die 2034 sich vorstellt, heute haben wir 2016, sind also 18 Jahre, um ein neues Konzept zu entwickeln und Genehmigungen für entweder eine Verlängerung oder ein neues Konzept einzuholen. Die Dauer für eine Genehmigung ist hier angegeben mit 8 bis 10 Jahren, die das heute dauert, für ein neues Zwischenlager eine Genehmigung einzuholen. Und wenn man verlängern will, kommt das einer Neugenehmigung gleich, praktisch. Das ist nicht mal eben, wir machen so mal eben eine andere Zahl da dran. Das heißt, wir haben im Grunde nur noch 8 Jahre, um praktisch die Vorüberlegung für ein neues Konzept oder eine Verlängerung zu machen. Und wir haben in der Zwischenzeit natürlich auch noch zu erforschen, wie sieht das eigentlich in diesen Castor-Wäldern aus. Da sitzt das BAM ja dran und versucht überhaupt diese Frage mal zu klären, was ist da eigentlich in den letzten 20 Jahren in den Dingern passiert. Und dazu kommt dann ja, es wird ja nicht, ich habe an einem Satz hier ein Problem, da steht, die Auffassung der Kommission kann die Einlagerung hochradioaktiver Abfallstoffe am gesuchten Standort mit bestmöglicher Sicherheit etwa im Jahr 2050 beginnen. Ich würde den gern so formulieren, dass man schreibt, laut jetzigem Standortauswahlgesetz geht man davon aus, dass das so ist. Ich habe ehrlich gesagt, ja, wenn man wirklich unterirdische Erkundung machen will, und das halte ich für notwendig, um zum tatsächlichen Vergleich zu kommen, dann ist dieser Zeitplan verglichen mit allem, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, ungeheuer eng. Es sei denn, jemand stellt sich vor, er will wieder nach Gorleben zurück. Das ist immer meine Angst dabei, dass diejenigen, die den schnellen Zeitplan wollen, eigentlich nur das Alte wieder wollen. Und deswegen würde ich den Satz vorsichtiger formulieren. Aber man muss sich ja vorstellen, wenn jetzt angenommen, man hätte ein Lager, dann dauert es ja 30 bis 40 Jahre, bis man den letzten Castor da drin oder den letzten Pollux oder was auch immer da drin versenken kann. Das heißt, man braucht eine Zwischenlagerzeit für mindestens 50 Jahre über den Zeitpunkt hinaus, wo die jetzigen Genehmigungen auslaufen.
Wo auch immer. Aber das muss man jetzt nicht alles reinschreiben, oder?
Nee, aber es wird ja jetzt noch ein bisschen weiter diskutiert.
Also ist ja schon klar. Ja.
Also die AG3, Mikrofon aus. Die AG3 sagt keineswegs, dass das bis zum Jahr 2050 klappt. Im Gegenteil, wir hatten sogar mal extrem weitere Zeiträume nur in die Diskussion gebracht. Und das gab gleich so ein Echo im Medienwald, dass wir da gesagt haben, die Zahlen.
Ja, ja.
Dann kann man einfach frühestens schreiben, statt etwa?
Nein, der Vorschlag hat laut Standortauswahlgesetz, da steht es. Ja, genau. Das muss deswegen nicht wahr sein, das steht dort.
Judith?
Aber ich finde, also gerade beim Eingangslager sollten die Zahlen nochmal rein, wie viel Zeit von Teilerrichtungsgenehmigung bis Genehmigung und was Sie gerade sagten, Herr Wenzel, wie viel Zeit dann nochmal vergeht, bis die tatsächlich eingebracht werden können. Also, dass man diese Dimension bei dem Problem Eingangslager vielleicht nochmal illustriert, mit den doch sehr großen Zahlen.
Ja, wer kann das genau sagen?
Naja, aber
also. Okay. Noch was zu dem Papier? Ja.
Ich hätte noch einen Vorschlag zur besseren Lesbarkeit, dass man doch nochmal Zwischenüberschriften einfügt, weil die Abschnitte sind ja klar getrennt. Einmal geht es um den AVR Jülich, dann geht es um die Konsequenzen aus Brunsbüttel und dann die Konsequenzen aus dem NAPRO.
Weitere Anmerkung? Ja.
Wie gehen wir jetzt damit um? Also ich würde das 225 nicht gern beschließen, sondern würde sozusagen bei 225 sagen, muss zusammengeführt werden mit 563 oder muss abgestimmt werden mit 563. Man kann ja vorne was sagen, aber das darf dann hinten dem nicht widersprechen. So, also Abstimmung erforderlich. Und dann hätte ich noch eine Anmerkung zu 2244. Steht der vorletzte Satz, eine Verwertung wäre durch weitere Abreichung oder durch einen Verkauf ins Ausland zwecks weitere Abreichung möglich. Den Satz würde ich gern streichen, weil nach allen bisherigen Erfahrungen die Verwertung nicht stattfindet, sondern immer nur behauptet wurde und im Ausland im Grunde auch nur eine Lagerung erfolgte. Und das sieht so ein bisschen so aus, als wenn wir die Möglichkeit eröffnen würden, dass diese 100.000 Kubikmeter einfach ins Ausland exportiert werden.
Ja, kann man gerne streichen. Ich wollte nur sagen, zum Teil haben die von den Reststoffen, die sie auf Halde liegen hatten, haben die jetzt einen Teil wieder, ein Teil ist wieder in die Anreicherung mit aufgenommen. Also es ist nicht so, dass das gar nicht stattfindet, diese Verwertung. Allerdings ist es, sage ich mal, irgendwie mit 10% oder so jetzt wieder dabei. Aber meinetwegen kann man den Satz gerne streichen.
Gut. Noch was? Gut, dann haben wir also das Ende der Produktion radioaktiver Abfallstoffe mit den Ergänzungen und Handlungszwang, Zwischenlagerung, vor allem mit dem Auftrag der Abstimmung im hinteren Teil. So, das stellen wir heute dann in der Kommission kurz dar. Ne?
Ja.
Gut, dann kommen wir zu dem Punkt mit den ethischen, also in Kapitel 3. Ich habe den Entwurf fertiggestellt am Wochenende. Ich habe ihn aber noch nicht mit meinen Mitautoren abgestimmt. Und deshalb bitte ich um Entschuldigung, dass ich ihn auch nicht vorlege, ohne die Abstimmung. Es tut mir leid, das hat auch länger gedauert, als ich geglaubt habe, aber es gibt mehrere Gründe dafür, die will ich hier nicht aufführen. Ich will nur kurz schildern, was wir gemacht haben. Wir haben also gemacht, dass wir auf der anderen Seite sozusagen den Start dieser Debatte, den ich so Anfang der 80er Jahre vor allem festmache an den beiden Impulsgebern, nämlich Beck und Jonas, darstelle, aber auch klar mache, dass es zweierlei gegeben hat. Erstens, dass die bei zentralen Punkten keine Antwort gegeben haben, sondern eher Probleme aufgerissen haben. Und das Zweite, dass wir in der Zwischenzeit zumindest in einigen Bereichen etwas weiter sind. Ne? Das wird also dann geschildert. Ich schreibe aber auch nochmal auf, weil ich finde, wenn man im Augenblick sozusagen eine Zeitinterpretation macht, ist das das Beste. Ich finde, das am deutlichsten wird an diesen Punkten, dass eben zwei völlig unterschiedliche Zeitalter aufeinander treffen. Also das alte, eher noch übersichtliche nationalstaatliche Zeitalter, auch immer gegen das Zeitalter der zeitlichen und räumlichen Entgrenzung mit all den Konsequenzen, die das hat. Das ist ja eigentlich auch der Konflikt, den wir in allen Bereichen heute erleben und den wir ja eigentlich nicht verarbeitet haben. Und im Kern machen wir das natürlich nur an dem Teilbereich des Umgangs mit Technik, aber ich finde, dass dieser Teilbereich natürlich von zentraler Bedeutung ist, weil er sozusagen den dynamischen Teil der heutigen gesellschaftlichen Entwicklung beschreibt. Also das haben wir dann da aufgeschrieben. Wir haben dann den Teil übernommen, der aus dem Bereich 5.3 kam, mit Sicherheit für Mensch und Natur und was da alles war, bis hin zu den realistischen Annahmen für Technologien und Gesellschaft. Dann gibt es sozusagen die Antwort auf diese Frage der Zukunftsethik, konkretisiert an dem Beispiel der Nachhaltigkeit. Dann kommen wir zu den 10 Grundsätzen, aber da sind wir ja in 2 Punkten noch mit eckigen Klammern. Da müssen wir uns auch mal Gedanken machen, wann wir das in der Kommission endlich mal entscheiden wollen. Ich persönlich sage hier auch mal in Richtung Erhard, weil du ja da auch in einer Funktion bist. Ich habe volles Verständnis dafür, dass man den Unternehmen helfen muss. Ich will gar nicht darüber reden, was deren Schuld ist. Jedenfalls hier nicht. Aber es kann nicht zulasten des Verursacherprinzips gehen. Also das ist aus meiner Sicht nicht möglich, weil das eine Tür öffnen würde, die halt man nicht durch. Aber ich sag's nur, ne? Ja. Weil es gibt ja ein paar, die sagen, mit dem Verursacherprinzip das so relativiert. Ich verstehe nicht, also ehrlich gesagt von Herrn Jäger und anderen, dass sie ausgerechnet das Verursacherprinzip in Klammer setzen. Das würde ich nie tun. Ne? Also als Umweltmann, da sage ich, dafür haben wir so gekämpft, das können wir gar nicht aufgeben. Ich bin sehr dafür zu sagen, wir müssen bei dem Umbau der Infrastruktur und so, wo auch immer es geht, helfen. Ne? Weil das ist ja auch eine zentrale Frage. Und da will ich auch gar nicht jetzt zu beckmesserisch sein über die Vergangenheit. Aber ich kann nicht das Verursacherprinzip aufgeben. Das tut mir leid. Das ist sozusagen ein Prinzip, wofür man Ende der 60er Jahre gekämpft hat, wo wir lange gebraucht haben, bis es anerkannt wurde. Und ich kann das jetzt nicht durch die Hintertür aufgehen. Das mache ich nicht. Also jedenfalls ich nicht. Ne? Nur da, um meine Position zu bestimmen. Ne? Dann machen wir hinten ein paar Vorschläge an die Politik. Da bitte ich aber, das will ich erstmal mit den anderen noch diskutieren. Ich bin beispielsweise der Meinung, wir müssten im Bundestag eine Aufwertung haben eines Ausschusses, der über Langfristfragen sich Gedanken macht und der da auch ein deutlich stärkeres Recht bekommt als andere Ausschüsse. Also sozusagen seine Art Prüf- und Bewertungsrecht bekommt. Ne? Also solche Vorschläge sind dabei, aber ich will es nur erstmal mit Herrn Grunwald, Frau Heinen-Esser, Herrn Meister und Herrn Milbrat noch, also mit den Mitautoren besprechen und dann wird sofort zugemäht. Ich hoffe innerhalb so etwa von 8 bis 10 Tagen. Ne? Jörg Sommer.
Nur noch mal eine kleine Rückspiegelung. Wir waren am Wochenende im Workshop, dritten und letzten Workshop junge Generation und Beteiligungspraktiker. Und es gibt ja in der Kommission immer noch Teile, die eigentlich diesem Kapitel gar nicht so richtig was abgewinnen können, dass es überhaupt da drin ist. Ich wurde auf diesem Workshop immer wieder nach diesem Kapitel gefragt, also in der Beteiligung später auch oder auch jetzt, ist das durchaus ein Thema, das eine Rolle spielt. Und deshalb ist es mir wichtig, dass wir den Text bald und auch bald gut in die öffentliche Debatte geben, weil sie da gerne geführt wird. Und das hat mich sogar sehr überrascht, also gerade auch von jungen Menschen ist diese Frage der Ethik in diesem Kontext da immer wieder am Wochenende thematisiert worden.
Was ist damit gemeint mit Ethik? Die Finanzierungsfrage.
Nein, interessanterweise nicht, sondern die Frage...
Umgang mit Technik und
sowas alles. Die Frage, wie leitet ihr denn aus dem, was ihr da jetzt in der Endlagersuche treibt, eine Ethik für die Zukunft und auch für andere Fälle und für andere Situationen vergleichbarer Dimension ab? Also grundsätzlich nicht nur die Frage, auf die wir oft gerne die Beteiligung reduzieren, warum muss das bei uns sein und unter welchen Voraussetzungen, sondern sich durchaus auch bereit sind mit den grundsätzlich ethischen Fragen, also Gemeinwohlorientierung, Technikfolgen, was muss sich in der Politik verändern, damit so eine Situation nicht wieder entsteht und so weiter. Das sind Debatten, die geführt werden wollen. Und da erwarte ich mehr von eurem Ethikanteil und bin mir auch sicher, dass da was kommt. Also wir müssen auch dafür streiten, dass das in einer gewissen Qualität durch die Kommission nachher auch durchgeht. Das ist mir sehr, sehr wichtig und das müssen wir auch liefern.
Stefan Wenzel.
Ich wollte da an der Stelle beipflichten, was das Verursacherprinzip angeht. Es gibt bisher eine Möglichkeit, da rauszukommen. Das ist durch eine Insolvenz oder durch einen Konkurs. Jetzt werden andere Wege diskutiert, aber die dürfen eben nicht dazu führen, dass man am Ende sozusagen nach politischem Belieben sich aus dem Verursacherprinzip verabschieden kann. Das ist sehr gefährlich. Wenn man dieses Prinzip einmal aufmacht und insofern wollte ich jetzt Michael Müller da an der Stelle beipflichten, dass das ein Problem ist. Daneben habe ich eben hier noch einen problematischen Halbsatz gefunden, wo ich eben nicht aufgepasst habe.
Bitte dann direkt auch nochmal mit besprechen. Herr Ott. Ja, Herr Ott. Ja,
also ich kann ihm nur beipflichten, also es geht überhaupt nicht, also das Verursacherprinzip in Frage zu stellen. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, wie die Kosten für alle Elemente, die jetzt bis zur Endlagerung entstehen, also bewältigt werden können. Aber da haben wir uns ja bisher darauf verständigt, wir gucken jetzt erstmal, was die KfK, also die Finanzierungskommission da beim Wirtschaftsministerium fabriziert. Nach dem, was ich in der vergangenen Woche gehört habe, gibt es da offensichtlich Lösungsmöglichkeiten. Also und dann werden wir sehen, also wie das, aber vom Prinzip des Verursachers abzugehen, das halte ich auf jeden Fall nicht für akzeptabel und hinnehmbar. Aber ich kann das, was Jörg Lommer zum Thema Kapitel Verantwortung und Ethik gesagt hat, nur unterstreichen. Das war am Wochenende mit den jungen Erwachsenen eine anstrengende, aber unheimlich spannende Diskussion. Und ich habe selten also einen solchen Workshop erlebt, wo dermaßen konzentriert ernsthaft an Vorschlägen gearbeitet worden ist. Und ich hoffe, dass die Kommission insgesamt genauso ernsthaft dann auch mit den Vorschlägen in der weiteren Diskussion umgeht. Aber
ja, vielen Dank. Also ich habe das ja auch nur im Hinblick gesagt auf manches, was heute in der Presse zum Thema Kostenbelastungen diskutiert wird. Also meine Überlegungen bei der ganzen Frage gehen eher in die Richtung, ob man nicht darüber nachdenken muss, wenn man sozusagen die ganzen Probleme bewältigt wird, ob wir nicht unter dem Stichwort die Infrastruktur der Zukunft uns Gedanken machen müssen, wie ein Gemeinschaftsprogramm auszusehen hätte. Also meine These ist, die Infrastruktur der Nachkriegszeit geht langsam an die Grenzen. Und jetzt ist die Frage, wird die einfach nur repariert und immer wieder saniert? Oder sind wir jetzt dran und überlegen, wie die Infrastruktur der Zukunft aussehen soll? Also insbesondere die Integration von Kreislaufwirtschaft, von Energieeffizienz und so weiter, mit Digitalisierung und was da alles möglich ist. Also es gibt da zwei unterschiedliche Antworten drauf. Und ich werde eher für so eine neue Gemeinschaftsanstrengung für die Infrastruktur der Zukunft. Aber das ist jetzt eine andere Debatte. Ich will nur klar machen, ich warne vor dieser Debatte zu sehr sozusagen nur nach hinten zu gucken, ne? Sondern auch bitte nach vorne gucken und nicht bestimmte Prinzipien aufzugeben, die dabei unverzichtbar sind. Haben wir noch was unter Verschiedenes?
Termine.
Termine.
Ja,
das ist ja toll.
Also.
Ja. Ja, mach mal das.
Also,
ja.
Jetzt außerhalb des Protokolls, also ich würde es für sinnvoll halten, wenn Doodle-Abfragen sind,
ja,
dass dann nicht erst 2-3 Wochen später also der Termin angemacht wird.
Ja, das
ist schon passiert in unserem Terminkalender.
Ja, das Problem ist, ja, völlig richtig, aber das Problem ist, dass die Antworten komisch kommen.
Es gab auf die letzte Anfrage
manchmal gar keine Antworten.
Praktisch kaum Antworten. Und
die Erfahrung ist eine andere. Ist aber im Grundsatz richtig. Ne? Das wissen wir auch.
Ja, ich weiß.
Gut, vielen Dank und alles.